Hörerinnen und Hörer, wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserer Reihe Missionswerk Mitternachtsruf, für Sie gelesen. Was ist das Gewissen? Wofür haben wir es und wie können wir es trainieren? Was tun wir, wenn unser Gewissen im Widerspruch zur Bibel steht? Wie gehen wir mit Menschen um, die eine andere Gewissensüberzeugung vertreten? Nesselli und Crowley beziehen klar Stellung dazu, was Sünde ist und was nicht und wie unser Gewissen uns bei dieser Unterscheidung hilft, damit wir weder in Gesetzlichkeit noch in eine Alles-ist-erlaubt-Haltung verfallen. Hören Sie heute aus dem Buch Das Gewissen von Nesselli und Crowley den dritten Teil des vierten Kapitels.
Wir wünschen Ihnen beim Hören dieser Sendung Gottes reichen Segen. Es liest für Sie Andreas Klinner.
Dass ich besser werden kann, was mich besser macht vor dir, das hast du längst am Kreuz getan. Und weil du mein Zögern siehst, hältst du mir deine Hände hin, und ich kann so zu dir kommen, wie ich bin. Ich muss dir nicht erst beweisen, dass ich besser werden kann. Was mich besser macht vor dir, das hast du längst am Kreuz getan. Und weil du mein Zögern siehst, steckst du mir deine Hände hin, und ich kann so zu dir kommen, wie ich bin.
Bei dir darf ich mich geben, wie ich bin. Ich muss nicht mehr als ehrlich sein vor dir. Ich muss nichts vor dir verbergen, der mich schon so lange kennt. Du siehst, was mich zu dir zieht und auch was mich von dir noch trennt. So leg ich Licht und Schatten meines Lebens vor dich hin, denn bei dir darf ich mich geben, wie ich bin. Ich muss nichts vor dir verbergen, der mich schon so lange kennt. Du siehst, was mich zu dir zieht und auch was mich von dir noch trennt. So leg ich Licht und Schatten meines Lebens vor dich hin, denn bei dir darf ich mich geben, wie ich bin.
Geben, wie ich bin.
Jesus, bei dir muss ich nicht bleiben, wie ich bin. Nimm fort, was mich und andere zerstört. Einen Menschen willst du aus mir machen, wie er dir gefällt, der ein Brief von deiner Hand ist, voller Liebe für die Welt. Du hast schon seit langer Zeit mit mir das Beste nur im Sinn, darum muss ich nicht so bleiben, wie ich bin. einen Menschen willst du aus mir machen, wie er dir gefällt. Der ein Brief von deiner Hand ist, voller Liebe für die Welt. Du hast schon seit langer Zeit für mich das Beste nur im Sinn. Darum muss ich nicht so bleiben, wie ich bin. Jesus bei dir. Jesus bei dir.
Kapitel 4, dritter Teil. Ist es Sünde, bestimmte Musikstile zu favorisieren? In dem Gemeindekontext, in dem ich, Andi, aufwuchs, wurde von den gottesfürchtigen christlichen Leitern gelehrt, dass bestimmte Musikstile, insbesondere die zeitgenössischen, grundsätzlich sündhafte Sinnlichkeit und innere Rebellion in die einzelnen Kulturen hineingespült hätten. Es hat einige Jahre gedauert, bis ich zu einer differenzierten Betrachtung dieser Thematik gelangt bin, weil bestimmte Ansichten so tief in mein Gewissen eingebrannt waren. Doch weil ich mein Gewissen in Bezug auf die Bedeutung von Musik geschult und verstanden habe, wie sich die kulturellen Assoziationen im Laufe der Zeit wandeln können, ist es heute keine für mich relevante Gewissensfrage mehr. Ich habe ein paar Freunde, die auf diesem Gebiet weitaus engere Vorstellungen haben. Ich achte sie sehr und respektiere auch ihre Einstellungen. Wir sind uns über die innerbiblische Wahrheit einig, dass Gottes Kinder heilig statt weltlich leben sollen. Doch darüber, was diese Wahrheit außerbiblisch konkret im Blick auf das Wesen der Musik, die mit ihr verbundenen Assoziationen und die implizit durch sie transportierte Botschaft bedeutet, herrscht weitestgehend Uneinigkeit. Viertens, darf man Halloween feiern? Als Kind habe ich, Andy, mit meiner Familie jedes Jahr Halloween gefeiert. Wir verkleideten uns, zogen durch unsere Straße und ergatterten an jeder Tür Süßigkeiten. Meine Eltern versorgten im Gegenzug jedes Kind mit Süßem, das zu uns an die Tür kam. Doch irgendwann hörten wir damit auf, löschten stattdessen das Licht im ganzen Haus und gingen Pizza essen oder besuchten einen Indoor-Spielplatz. Das lag unter anderem an wohlmeinenden christlichen Freunden, die uns darauf hinwiesen, dass Halloween mit dem Okkulten assoziiert wird und dass alles, was mit Halloween zu tun hat, somit satanistisch sei. Also entschieden sich meine Eltern fortan gegen Halloween. Mir als Kind war es natürlich sehr recht, denn ich liebte Pizza und Indoor-Spielplätze, doch automatisch wurde das Thema Halloween dadurch für mich zu einer Gewissensfrage, bei der es um richtig und falsch ging. Die Entscheidung gegen Halloween mit Rücksicht auf die Assoziationen mancher Christen mag zwar ganz pragmatisch sein, doch meine Frau Jenny und ich sind zu der Überzeugung gelangt, dass sie nicht unbedingt immer taktisch klug ist. Unserer Erfahrung nach verbinden die meisten unserer Nachbarn Halloween eher mit Themen wie Herbst und Erntedank und würden nicht im Traum an einen satanistischen Hintergrund denken. Deshalb beteiligen wir uns jedes Jahr an diesen Feierlichkeiten, wenn auch äußerst minimalistisch. Wir verkleiden unsere Kinder, meistens in Gestalt ihres Lieblingstieres, und lassen sie in unserer Straße von Tür zu Tür gehen, um sich mit Süßigkeiten beschenken zu lassen. Außerdem verteilen wir Süßigkeiten an Kinder, die bei uns klingeln. All das erleben wir als eine nette Familientradition. Doch viel wichtiger noch ist die Überlegung, dass es wohl keinen anderen Tag im Jahr gibt. Doch viel wichtiger noch ist die Überlegung, dass es wohl keinen anderen Tag im Jahr gibt, an dem wir ohne wirklichen Anlass an der Tür unserer Nachbarn klingeln können und diese uns auch schon erwarten. Es ist somit eine Gelegenheit, die Beziehung zu unseren Nachbarn, um des Evangeliums willen, zu pflegen. In einer Kultur, in der das Schließen der Haustür dem Einziehen einer Zugbrücke gleichkommt, wollen wir diese Gelegenheit, den Nachbarn freundlich und unkompliziert persönlich begegnen zu können, unbedingt nutzen. Fünftens. Ist es Sünde, an den Fingernägeln zu kauen? Wir nutzen dieses Beispiel ganz bewusst, um einen grundlegenden Gedanken deutlich zu machen, nämlich den Unterschied zwischen biblischen Regeln und elterlichen Anweisungen, wie beispielsweise der, täglich das Bett zu machen und sich die Zähne zu putzen. Wir haben immer wieder Erwachsene erlebt, die mit der tiefen Überzeugung groß wurden, dass es falsch sei, an den Fingernägeln zu kauen. Wieder und wieder haben ihre Eltern es ihnen eingeschärft: Kau nicht auf den Fingernägeln. Als sie dann erwachsen waren und andere dabei beobachteten, wie diese auf den Fingernägeln kauten, dachten sie: Ich kann es gar nicht fassen, dass die so etwas tun. Das ist doch ein Unding. Was war geschehen? Ihre Eltern hatten eine durchaus nachvollziehbare Familienregel aufgestellt: Kau nicht auf den Fingernägeln. Diese jedoch nicht deutlich genug von biblischen Regeln unterschieden. Denn zwischen elterlichen Anweisungen wie »Kau nicht auf den Fingernägeln« und einer biblischen Anweisung wie »Sag die Wahrheit« besteht ein wesentlicher Unterschied. Die Bibel verbietet uns nicht, auf den Fingernägeln zu kauen, aber die Bibel verbietet uns zu lügen. Wenn Eltern ihren Kindern also einschärfen, nicht auf den Fingernägeln zu kauen, konstruieren die Kinder oftmals ein biblisches Prinzip, das folgendermaßen lautet: Ich darf nicht auf den Fingernägeln kauen, weil Gott sagt, dass ich das nicht tun soll. Stattdessen sollten die Eltern den Kindern folgende Regel vermitteln: Ich soll nicht auf den Fingernägeln kauen, weil meine Eltern es mir verbieten. Und ich muss den Anweisungen meiner Eltern Folge leisten, solange diese nicht der Bibel widersprechen. Wenn wir elterliche Anweisungen nicht deutlich genug von biblischen Anweisungen unterscheiden, werden unsere Kinder sie in ein und dieselbe Schublade einsortieren. In erster Linie folgt daraus ein durch unsinnige Tabus begrenztes Gewissen. Doch viel entscheidender ist die daraus erwachsene Schwierigkeit im Umgang mit anderen christlichen Familien oder Christen in anderen Kulturen, die nach anderen Überzeugungen leben. Schlimmstenfalls führt es dazu, dass man im Zuge des Erwachsenwerdens schlichtweg alle Regeln über Bord wirft, statt sein Gewissen nachzujustieren. Natürlich ist es nahezu ein Ding der Unmöglichkeit zu verhindern, dass elterliche Anweisungen in die Schublade der Gewissensfragen rutschen. Zwar habe ich meinen Kindern gegenüber immer wieder betont, dass es sich bei diesen Regeln nicht um moralische, sondern um schlichte familiäre oder gar medizinische Prinzipien handelt. Doch auch das konnte nicht verhindern, dass sich diese Regeln still und heimlich den Weg ins ohnehin schon überfrachtete, kindliche Gewissen bahnten. Trotzdem ist die Saat wiederholter Erklärungen doch an der einen oder anderen Stelle aufgegangen. Als unsere Kinder älter wurden und begannen, ihr Gewissen zu justieren, haben ihnen unsere Unterscheidungsversuche womöglich das Aussortieren bestimmter Regeln erleichtert. Ist es Sünde, wenn Jungen Shorts oder Jeans tragen? Bitte verdrehen Sie jetzt nicht die Augen, denn in so einem Fall könnte man sich darüber empören, wie abwegig so manches Gewissen tickt. Und genau das ist oft die Reaktion der Starken im Glauben, wenn sie mit den Gewissensnöten der schwächeren Geschwister konfrontiert werden. Doch solche Fragen können die Geschwister, die ein schwaches Gewissen haben, in existenzielle Krisen stürzen. Für sie geht es dabei gefühlt um Leben und Tod. In der Tat geht es bei Gewissensfragen um Leben und Tod. Denn das Handeln wider das eigene Gewissen ist stets Sünde. Und wenn wir auf einem bestimmten Gebiet gewohnheitsmäßig wider das eigene Gewissen sündigen, kann das leicht dazu führen, dass wir auch in anderen Bereichen unseres Alltags unsere innere Stimme leichtfertig ignorieren. Der Starke darf insofern keinesfalls auf den Schwachen herabschauen, sondern soll ihn vielmehr mittragen, laut Römer 15, Vers 1, und ihn behutsam bei der Justierung seines Gewissens anleiten, wenn sich die Gelegenheit dazu ergibt. Doch mehr dazu in Kapitel 5.
Kehren wir noch einmal zu unserem Beispiel mit den kurzen Hosen und den Jeans zurück. Während meiner Kindheit besuchten wir als Familie eine sehr konservative Gemeinde, in der auch ungewöhnlich restriktive Kleidungsvorschriften herrschten. Unter anderem war man der Ansicht, dass Jungen weder Shorts noch Jeans tragen dürften. Ihrer Vorstellung nach waren kurze Hosen schlichtweg unanständig und Jeanshosen assoziierte man mit Rebellion und sexueller Freizügigkeit. Also trugen die Jungen durch die Bank Stoffhosen, auch beim Basketballspielen, beim Rasenmähen und im Fitnessstudio. Zwar leuchtete mir der Grund dafür nicht so richtig ein, aber weil ich ja ein guter Christ sein wollte, hielt ich mich an diese Vorgaben, bis sich diese Regel schließlich in den Tiefen meines Gewissens einnistete. Nachdem ich diese Gemeinde verlassen hatte, brauchte ich einige Zeit, um mein Gewissen unter der Herrschaft Jesu Christi nachzujustieren und innerlich zu akzeptieren, dass es nicht falsch ist, Jeans und kurze Hosen zu tragen. Um zu korrekten Überzeugungen zu gelangen, müssen wir unser Gewissen sowohl mit biblischen als auch außerbiblischen Tatsachen konfrontieren. In diesem Fall konnte ich mein Gewissen von dem konkreten Tabu befreien, indem ich mich mit außerbiblischen Wahrheiten befasste und zu dem Ergebnis kam, dass Shorts und Jeans an sich in unserer Kultur mitnichten für fehlenden Anstand, Rebellion und sexuelle Unmoral stehen. Andere Themen bezüglich derer eine Justierung unseres Gewissens anstehen könnte. Die folgende Liste könnte noch beliebig fortgesetzt werden. 1. Kampfsportarten. 2. Der Umgang mit dem Sonntag. 3. Säkulare Musik. 4. Angemessener Kleidungsstil. 5. Kapitalismus oder Sozialismus. 6. Fair gehandelter Kaffee. 7. Globale Erwärmung. 8. Fernseh- und Filmkonsum. 9. PC- und Konsolenspiele. 10. Rowleys Harry Potter. 11. Make-up und Styling. 12. Christliche Kindererziehung. 13. Homöopathie oder Schulmedizin. 14. Öffentliche Schule, Privatschule oder christliche Privatschule. 15. Fast Food. 16. Unterschiedlich gestaltete Gottesdienste in der Gemeinde. 17. Christliche Hip-Hop-Musik. 18. Piercing. 19. Rauchen. 20. Moderater Alkoholkonsum. 21. Eingehen von Darlehensverbindlichkeiten. 22. Gestaltung der Zeit mit Freunden. 23. Der passende Zeitpunkt für den Kinderwunsch. 24. Die angemessene Kinderanzahl. 25. Die Familienandacht. 26. Übergewicht. 27. Der Mythos vom Weihnachtsmann. Bei alledem sollten wir jedoch ernsthafte Kontroversen vermeiden. Wir werden wohl kaum zwei Christen finden, die in jeder einzelnen Gewissensfrage zu 100% übereinstimmen. Manche werden vielleicht noch nicht einmal nachvollziehen können, warum sich der eine oder andere Punkt auf unserer Liste zur möglicherweise erforderlichen Justierung unseres Gewissens befindet. In diesem Buch haben wir zwar einige unserer Überzeugungen dargestellt, jedoch die meisten der hier aufgelisteten Punkte unbehandelt und unkommentiert gelassen. Denn uns ist viel mehr daran gelegen, hervorzuheben, dass es Zeit und Mühe kostet, den bitter nötigen Justierungsprozess unseres Gewissens durch ständige Konfrontation mit der Wahrheit zu durchlaufen. Gehen Sie nicht allzu dogmatisch mit Ihren Überzeugungen um. Dr. Martin Lloyd-Jones war einer der bedeutenden Prediger des 20. Jahrhunderts. Wir schätzen diesen Mann sehr, doch als 24-Jähriger gab er einige seiner Überzeugungen einmal folgendermaßen kund. Ich kann einfach nicht verstehen, wie ein Mann so etwas wie Seidenstrümpfe oder gar grell gemusterte Socken tragen kann. Oder Ringe, Armbanduhren, Gamaschen, Schuhe statt Stiefel. Oder wie man mit einem Stock in der Hand herumspazieren kann. Die allzu moderne Angewohnheit, ein Badezimmer in jedem Haus zu installieren, ist nicht nur eine Tragödie, sondern ein wahrer Fluch für die gesamte Menschheit. Wenn ich die Wahl hätte, mein Leben mit jemandem zu teilen, der einmal täglich oder einmal jährlich badet, würde ich ohne zu zögern die letzte Alternative wählen. Denn die Seele eines Menschen ist so unendlich wichtiger als seine Haut. Sobald ich ein Haus betrete und mein Blick auf einen dieser schnurlosen Apparate, das heißt ein Radio, fällt, weiß ich sofort, dass hier etwas nicht stimmen kann. Eure Radioapparate mögen scheinbare Wunder vollbringen und euch die erstaunliche Fähigkeit bescheren, die Stimme Amerikas zu vernehmen. Doch glaubt mir, dass sie niemals die Stimme dessen überbringen werden, auf den es sich einzig und allein zu hören lohnt. Solche Ausführungen mögen uns heute recht eigentümlich erscheinen. Doch auch wir haben bestimmt im Laufe unseres Lebens ähnliche Äußerungen gemacht, für die wir uns Jahre später vielleicht geschämt haben. Diese Geschichte zeigt uns, dass wir mit unseren Überzeugungen nicht allzu dogmatisch umgehen sollten. Denn manchmal basieren unsere Einstellungen auf einer Fehlinformation unseres Gewissens, das dringend nachgebessert werden muss. Und dieser behutsame Prozess der Justierung muss im Kontext biblischer und theologischer Lehre und im Rahmen der Gemeinde stattfinden. Carson erläutert, warum ein theologisch uninformierter Christ Gefahr läuft, Anweisungen seines Gewissens über Bord werfen zu wollen, die nach der Bibel eindeutig dorthin gehören. Obwohl Paulus ein außerordentlich flexibler Apostel und Evangelist war, hat er die Fundamente des Christentums so gründlich und differenziert durchforscht, dass er genau wusste, wann Flexibilität und wann Unbeugsamkeit angezeigt war. Sein tiefer Einblick in Gottes Wahrheit gab ihm das sichere Wissen, wer er selbst war, was von ihm erwartet wurde, welche Handlungsfreiheiten er hatte und was er unter allen Umständen zu tun vermeiden sollte. Kurz gesagt, auch wir müssen wissen, welche Freiheiten und welche Grenzen wir in Jesus Christus haben. Der einzige Weg zu dieser Art von Glaubensreife führt über wiederholtes und regelmäßiges reflektierendes Studium der Schrift. Wir müssen der Systematik der Gedanken Gottes auf die Spur kommen und begreifen, wie die unterschiedlichen Teile der Bibel ineinandergreifen, korrespondieren und ein stimmiges Ganzes ergeben. Mit der Justierung des individuellen Gewissens haben wir uns nun einem ganz spezifischen Aspekt unserer Gesamtthematik gewidmet. Doch wie sollen wir mit unseren Mitmenschen umgehen, deren Gewissen ihnen etwas ganz anderes sagt?
Ein Mann am Kreuze und steht.
Liebe Zuhörer, wir hoffen, dass Sie durch diese Sendung reich gesegnet wurden.
Sie hörten soeben den dritten Teil des vierten Kapitels aus dem sehr empfehlenswerten Buch von Neceli & Crowley mit dem Titel »Das Gewissen«. Die nächste Sendung von Für Sie gelesen können Sie zur gewohnten Zeit hören, die Sie der aktuellen Programmübersicht von Radio Neue Hoffnung entnehmen können. Einsehbar unter www.rnh.de. Ich wiederhole, www.rnh.de.
Schauen Sie doch mal ein bisschen in unseren neuen Verlagskatalog, den wir Ihnen gern ganz unverbindlich zusenden. Sie werden bestimmt wertvolle und interessante Dinge für sich oder auch andere entdecken. Unsere Telefonnummer für Deutschland lautet 07745 8001, und unsere Telefonnummer für die Schweiz lautet 044 952 1414. Und natürlich finden Sie uns auch im Internet unter www.mitternachtsruf.ch. Ich wiederhole, www.mitternachtsruf.ch.
Nun wünschen wir Ihnen weiterhin Gottes reichen Segen durch das Hören von Für Sie gelesen, Ihr Missionswerk Mitternachtsruf.